Siehe, ich mache alles neu. Vor 3 Wochen hat Arthur über diese Jahreslosung gepredigt. Und neben der Jahreslosung gibt es ja auch die sogenannte Tageslosung. Meine Frau und ich lesen die sehr gerne und irgendwie habe ich immer gedacht, dass Jahreslosung und Tageslosung zusammengehören. Also, dass die beide den gleichen Ursprung hatten. Bis dann Arthur vor 3 Wochen gepredigt hat und da ist mir aufgefallen, ja, das ist ja gar nicht so. Die haben verschiedene Ursprünge. Die Jahreslosung, hat Arthur ja erklärt, die gab es erst seit 1930, damals eingeführt von Pfarrer Riedmüller im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Das ist die Jahreslosung. Die Tageslosung, die ist schon viel älter. Die gibt es schon seit ungefähr 300 Jahren. Und die geht auf einen Mann zurück, der ein sehr bewegendes Leben hatte. Ludwig Graf von Zinzendorf. Wer war das? Ludwig war ein junger, reicher Mann, der aus einer einflussreichen Familie stammte. Und entsprechend empfing er eine sehr gute Ausbildung damals und die schloss er mit einer mehrjährigen Europareise ab. Das war damals so üblich für die Elite, so eine Art Luxuspraktikum könnte man sagen. 2 Jahre lang oder auch mehr reiste man durch Europa, man besuchte Leute, lernte Kontakte kennen, Sprachen, Kulturen und so war man dann gewappnet für das Berufsleben. Ja, auf dieser Reise, da besucht Ludwig eine Kirche in Düsseldorf. Und dieser Kirchenbesuch, der verändert für ihn alles. Sein ganzes Leben ist danach nicht mehr wiederzuerkennen. Spannend ist, er ist vorher schon Christ. Also er erlebt hier nicht eine Art Bekehrung, nein, er ist vorher schon Christ. Und doch entdeckt er in dieser Kirche eine völlig neue Hingabe. Was genau passiert? Es ist keine Predigt, die ihn umhaut. Kein Gottesdienstbeitrag, er sieht einfach nur ein Bild. Dieses Bild hier und das verändert sein Leben. Jesus mit der Dornenkrone. Erschöpft, blutend, kurz vor seiner Kreuzigung und doch mit Augen voller Güte und voller Erbarmen. Und unten, man sieht das so ein bisschen, unter Jesus steht so eine kleine Frage. Und da heißt es, ich habe dies für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Dieses Bild und vor allem auch diese Frage, die schlägt bei Ludwig ein wie eine Bombe. Ich habe dies für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Was macht diese Frage mit uns heute, mit dir? Irgendwie ganz schön provokant, oder? Die fordert einen heraus und die setzt einen vielleicht sogar irgendwie unter Druck. Die will einen ja zu irgendeiner Leistung irgendwie zwingen, oder? Will man die nicht abmildern, diese Frage, so ein bisschen sanfter stellen? So geht's mir auf jeden Fall. Aber nein, ich glaube, die Frage ist genau richtig, so wie sie da steht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Frage uns unter Druck setzen will. Ganz im Gegenteil. Die will etwas viel Schöneres aus uns herauskitzeln. Und ich glaube, wir alle tun gut daran, uns immer wieder mal genau diese Frage zu stellen. Wie reagiere ich ganz persönlich auf das, was Jesus für mich vollbracht hat? Als Paulus den Römerbrief schreibt, da kommt er genau zu dieser Frage. 11 Kapitel lang erklärt er das Evangelium und dann stellt sich genau diese Frage für ihn, was mache ich jetzt damit? Gehen wir mal ganz kurz die ersten Kapitel durch. 3 Kapitel lang erklärt Paulus eigentlich nur, wie es um uns Menschen steht. Und das sind jetzt nicht so die mutmachenden Kapitel. Paulus zeigt uns, dass wir alle gottlos sind. Gottlos und böse. Wir alle sind von uns aus ungerecht und wir alle verdienen Gericht. Wir alle verdienen den Tod. Das ist die nüchterne Wahrheit von Römer 1 bis 3. Doch dann kommt Gott ins Spiel. Gott selbst wird Mensch und er greift ein. In Jesus. Jesu Tod und Auferstehung, die ermöglichen uns Rechtfertigung. Das heißt, wir müssen nicht mehr ins Gericht, nein, wir werden umsonst gerecht gesprochen. Einfach so, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das heißt weiter, Gott vergibt uns unsere Schuld. Er rettet uns durch seine Gnade, durch ein Geschenk. Er schafft Frieden. Er schafft Versöhnung. Er bewahrt uns durch seinen Tod vor unserem ewigen Tod. Er befreit uns von dieser Schreckensherrschaft der Sünde. Er gibt uns seinen Geist und die Kraft, das Richtige zu tun. Er schenkt uns ein völlig neues Leben. Und er führt in unserem Leben alles zum Guten. Darüber hinaus erweist er sich immer und immer wieder als treu, als barmherzig. Er bewahrt uns, sein Volk, vor dem verdienten Gericht. Er ermöglicht immer wieder neu Rettung. Und er bleibt seinen Zusagen treu. Er ermöglicht das Heil, diese Rettung aller Welt, auch uns. Schaut man sich den Inhalt dieser 11 Kapitel mal so geballt an, was wir Menschen zum Evangelium beitragen und was Gott zum Evangelium beiträgt. Was macht das mit uns? Paulus führt das in einen überwältigenden Lobpreis. Den haben wir gerade anteilig gelesen in der Textlesung. Das ist Paulus' Reaktion. Er kann nicht anders, als Gott anzubeten für all diese Dinge, die er sich neu vor Augen gerufen hat. Er dankt Gott und ist einfach nur bewegt. Und das Ganze macht etwas mit ihm. Es führt ihn hin zu einer völlig radikalen Antwort. Jesus, wenn du all das für mich getan hast, dann will auch ich alles für dich geben. Wir schauen uns heute Römer 12, die ersten 8 Verse an. Und diese Verse, kann ich schon mal vorweg sagen, die haben es in sich. Ich glaube, das sind so ziemlich die radikalsten Verse der ganzen Bibel. Und die fordern uns im Kern heraus. Paulus leitet hier gerade über von diesem erklärenden Teil, wo er alles aufgezeigt hat, was ist eigentlich passiert. Und er leitet das über zur praktischen Anwendung. Was macht das mit uns? Was haben wir damit zu tun? Und gerade diese Überleitung, die ist enorm wichtig, um diese ganze Anwendung überhaupt erst zu verstehen. Das sind jetzt 5 Kapitel, die warten auf uns mit ganz, ganz vielen praktischen Dingen. Aber nur, wenn wir verstehen, worauf diese Praxis fußt, wenn wir das begreifen, nur dann können wir diese Kapitel auch sinnvoll auf uns anwenden. Deswegen lass uns heute so ein bisschen innehalten und diese Verse ganz genau anschauen. Ich habe diesen Text mal in 3 Radikale eingeteilt. Ich verstehe das Wort radikal nicht so, wie wir es heute so verstehen, sondern wirklich im guten Sinne zum Positiven radikal hingegeben, entschieden. 3 radikale Abschnitte, die dich und mich im Kern herausfordern. Beginnen wir mit diesem ersten Vers, ein radikales Opfer. Lesen wir Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Paulus beginnt mit einer Ermahnung. Man könnte auch übersetzen mit einer Bitte. Gemeint ist hier so ein dringendes Flehen. Vielleicht so ein bisschen wie wenn meine Frau neben mir sitzt auf dem Beifahrersitz und mich anfleht, nicht zu schnell zu fahren, wenn es geschneit hat. So ein Flehen ist hier bei Paulus. Ich bitte dich, mach das unbedingt, um was ich dich jetzt anflehe. Wen fleht er an? Das heißt hier Brüder. Man könnte auch Geschwister übersetzen. Also alle, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, die spricht er hier an. Wenn du das gemacht hast, spricht er auch dich an. Er fleht dich an. Und um was genau fleht er? Eure Leiber darzustellen. Man könnte sagen, gib deinen Leib hin, gib deinen Körper hin. Und zwar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Paulus fleht uns Christen an, uns selbst hinzugeben als ein Opfer. Paulus hatte nicht ein Opfer im Sinn, wie wir das Wort verstehen, so Opfertäter oder irgend so etwas. Nein, er hatte so ein Tier vor Augen, das geschlachtet wird. Das hat er vor Augen, wenn er sagt, gebt euer Leben hin als ein Opfer. Und ich wünschte, ich könnte irgendwie zum Ausdruck bringen, wie radikal diese Aufforderung ist. Wenn ein Tier damals geopfert wurde, dann wurde es getötet. Es wurde geschlachtet. Es wurde auf den Altar gelegt und anschließend entweder komplett verbrannt oder gegessen. So oder so, es war nachher nicht mehr da. Es war komplett aufgezehrt. Es gab kein Opfertier nachher mehr. Das war komplett weg. Es gab keine halben Opfer oder irgendwie so Opfergesten, irgendwie ja, hier so das als Gedanke für ein Opfer. Nein, entweder es war ein Opfer oder es war kein Opfer. Entweder es war nachher weg oder es war noch da. Es gab nur ganze Opfer, ganz oder gar nicht. Paulus fleht uns an, unseren Körper, also nicht irgendeinen Besitz, irgendwas, was wir haben, nein, uns selbst hinzugeben als ein Opfer. Und zwar mit allem, was wir sind und haben. Ganz. Natürlich, wir sollen uns jetzt nicht umbringen, darum geht es hier nicht. Wir sollen ein lebendiges Opfer sein, ein Opfer, das Tag ein, Tag aus auf dem Altar Gottes brennt. Tag ein, Tag aus, jeden Tag. Das heilig ist, also irgendwie ausgesondert für Gott und das nicht uns selbst gefällt, sondern Gott. Wisst ihr, ein Opfertier, das gefällt nicht sich selbst. Also ich glaube, ein Tier, das geopfert wird, das hat da keine Freude dran. Das Tier, das geopfert wird oder auch der Mensch, der sich hingibt, da geht es nicht darum, dass es ihm gefällt, dass er da Spaß dran hat, sondern er will dem gefallen, dem er geopfert wird. Ein Opfer, das für Gott ist, das soll nicht uns gefallen, das soll Gott gefallen. So ein Opfer hat Paulus hier vor Augen. Ein Opfer gefällt sich niemals selbst, sondern dem, dem es geopfert wird. Das ist dann ein Gottesdienst. Das ist ein Dienst an Gott. Wisst ihr, ich glaube, wir Christen halten uns oft zurück. Ja, grundsätzlich wollen wir für Gott leben. Wir haben uns bekehrt, wir sagen, ja, Jesus, dir gehört mein Leben. Aber im Alltag, ja, für was für einen Preis? Wie viel kostet mich das? Ich glaube, gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft gibt man gerne aus dem Überfluss heraus. Ähnlich wie diese Reichen in der Geschichte von Jesus, die wir vorhin gelesen haben. Ja, solange es mir nicht wehtut, gebe ich was. Ich habe Geld übrig, okay, ich gebe gerne ein paar Euro ab. Ich habe Zeit übrig, okay, dann investiere ich mich in dieses Projekt, das mir Spaß macht. Ich habe Kraft übrig, okay, ich gebe mich ein bisschen hin, da wo es passt. Sobald dann aber irgendwie der Überfluss ein bisschen abnimmt, ich weniger Geld habe und es mir wehtun würde, etwas abzugeben. Sobald es zeitlich eng ist, der Terminkalender voll ist oder die Kraft schwindet, da bin ich ganz schnell raus. Oh, dann ist doch anderes wichtiger. Kann das sein, dass das oft uns Christen beschreibt? Ja, Glaube kostet was, aber zu viel ist auch nicht gut. Oder gar alles, wie Paulus hier sagt. Ich glaube, so ein aus dem Überfluss heraus ein bisschen was abgeben, das hat Paulus hier nicht vor Augen. Wenn ich diese Worte lese von dem ganzheitlichen Opfer, da denkt Paulus viel eher an die Witwe. Die Witwe, die aus ihrer Not, aus Liebe heraus alles gibt. Er spricht hier echt von einem All-in, einem Ganzopfer. Den Körper ganz auf den Altar Gottes legen. Sich selbst ganz sterben. Sich und seiner Selbstverwirklichung, um ein Wohlgeruch zu sein für Gott. Das fordert Paulus hier. Ganz schön radikal, oder? Ganz schön provokant. Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu übertrieben? Also sowas zu fordern, reicht nicht vielleicht doch ein Teilopfer? So, okay, ich lebe meinen Traum und diene Gott in meiner Freizeit. Oder ich erfülle mich selbst und spende ab und zu etwas. So teilweise hier, teilweise da. Nein, auf keinen Fall. Paulus äußert diese radikale Bitte, weil er Jesus vor Augen hat. Und dann kann er nicht anders, als so konsequent zu sein. Ähnlich wie Zinzendorf, als er dieses Bild von Jesus sieht und auf einmal so überwältigt ist, so ist es auch bei Paulus. Er schreibt hier, durch oder man könnte sagen, angesichts der Erbarmungen Gottes. War Jesus ein Teilopfer? Hat Jesus sich teilweise hingegeben? Aus dem Überfluss heraus, das, was er so erübrigen konnte? Nein, er wurde ganz zerschlagen. Er wurde ganz ans Kreuz gehängt. Er hat den ganzen Zorn des Vaters getragen. Er wurde ganz getötet. Er hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen und er ist auferstanden zu ganzer Herrlichkeit. Jesus ist ganz in allem, was er tut. Und gerade in Bezug auf uns Christen ist er doch unser ganzes Leben. Er hat alles für uns getan. Er hat uns ganz gerettet. Er hat uns ganz versöhnt. Er hat uns Frieden gegeben. Er hat uns ausgerüstet. Von ihm kommt alles, was wir sind und was wir haben. Wie lächerlich wäre es angesichts dieser allumfassenden Barmherzigkeit Gottes, weniger zu geben als alles. Ich muss dir beispielhaft, ich weiß, das Beispiel hinkt, aber es hilft mir so ein bisschen, an einen Autounfall denken. Stell dir vor, du bist mit einem Auto unterwegs und du baust einen Unfall. Und du bist schuld. Du trägst 100% der Schuld, du bist in jemand anderen reingefahren, beide Autos total Schaden. Ihr seid beide verletzt, euch geht's beiden schlecht. Eigentlich, so würde ich normalerweise regieren, als anderer wäre ich stinksauer. Ich würde dich anzeigen wahrscheinlich, irgendwie Schmerzensgeld haben wollen. Ich würde auf jeden Fall wollen, dass du die Rechnungen bezahlst. Das würde mir alles zustehen. Aber stell dir vor, du baust diesen Unfall, du bist schuld und der andere sagt, du, ich sehe, es tut dir leid, alles gut, ich mache das. Ich rufe bei der Polizei an, kläre das hier, dass es abgesperrt wird. Ich kümmere mich um den Krankenwagen, dass du die beste Behandlung bekommst. Du wirst auch, als ob du privat versichert wärst, behandelt. Ich mache das alles. Ich kümmere mich um die Werkstattrechnung. Ich mache das. Ich sorge dafür, dass du ein neues Auto bekommst. Das Auto ist eh nicht mehr zu gebrauchen. Und weißt du, bei all dem, ich trage alle Kosten. Und wenn du wieder aus dem Krankenhaus wieder rauskommst, dann gucke ich nochmal nach dir, wenn noch irgendwelche Folgeschäden sind. Ich kümmere mich drum. Du bist nämlich ganz verdattert, nimmst das an und ein paar Wochen später realisierst du, was dieser Mann eigentlich für dich getan hat. Und du denkst drüber nach, wie könnte ich ihm dankbar oder meine Dankbarkeit zeigen? Ich glaube, ich lade ihn auf eine Kugel Eis ein. Und dann ist das für dich erledigt, dann war es das. Macht keinen Sinn, oder? Das macht so gar keinen Sinn. Das wäre nicht nur lächerlich, das wäre unverschämt, das wäre unfassbar, jemand, der all das in dich investiert hat und verdient, mit einer Kugel Eis abzuspeisen. Ich glaube, manchmal beschreibt uns das aber ganz schön gut als Christen. Leider. Gott gibt uns sein Leben, wir ihm eine Kugel Eis. Das, was wir ebenso erübrigen können, wenn es uns gerade nicht wehtut, die paar Euros, die halt, ja, kann man halt abgeben, kann man eh von der Steuer absetzen. Das bisschen Zeit, oh ja, in ein Projekt, das mir Spaß macht. So ein bisschen, was halt da ist, das schütteln wir aus dem Ärmel und das ist ärmlich. Gott gibt uns sein Leben. Für Paulus ist so eine Kugel Eis keine Option. Paulus ist total fasziniert. Er dankt Gott, er betet Gott an, er ist überwältigt und er sagt, Gott, du hast das alles gegeben, ich will mein Leben hingeben. Ich will mich dir ganz hingeben als ein ganzes, lebendiges, heiliges, dir wohlgefälliges Opfer. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ja, stimmt, ich stimme dir zu, Basti, aber wie mache ich das denn? Im Alltag fällt mir das so schwer, Also ja, es ist eine gute Idee, aber im Alltag tue ich doch nur das, was mir gefällt. Im Alltag vergesse ich das so schnell und ich lebe doch nur meinen Alltag. Dann lasst uns Vers 2 zusammenlesen. Da zeigt Paulus nämlich nicht nur das Problem bei dem auf, sondern auch die Lösung. Und das ist ein radikales Umdenken, ein Umsinnen, wenn man das wörtlich nimmt. Lesen wir Vers 2 zusammen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Problem, warum es vielen Christen so schwer fällt, das Richtige zu tun, ist, dass sie keinen neuen Sinn haben. Ihr Sinn muss erneuert werden, wurde er aber nicht. Nicht abschließend. Was heißt das? Paulus meint hier nicht unsere fünf Sinne, mit denen wir wahrnehmen. Die sind meistens in Ordnung bei uns. Das, was bei keinem von Geburt an in Ordnung ist, ist der innere Sinn. Also man könnte sagen, die innere Haltung, die Grundeinstellung, wie wir aufs Leben blicken, wie wir die Welt wahrnehmen, die ist von Geburt an in einer Art Schieflage. Bei uns allen. Und klar, wenn dieser Sinn, diese Grundeinstellung schief gelagert ist, dann können da auch keine vernünftigen Taten mehr rauskommen. Erst wenn der Sinn richtig ausgerichtet ist, erst dann funktioniert das auch mit den Taten. Inwiefern ist der Sinn falsch gelagert oder schief gelagert? Paulus spricht hier davon, dass wir natürlicherweise den Sinn der Welt haben. Und dieser Sinn, der steht im kompletten Kontrast, im Gegensatz zu Gottes Sinn. Schaut mal so ein bisschen zurück, im Römerbrief taucht dieses Thema immer wieder auf. Schon im ersten Kapitel, da spricht Paulus darüber, dass der natürliche Mensch einen unwürdigen Sinn hat. Und er heißt dann weiter, dass der Mensch das verübt, was sich nicht geziemt. Dass der Mensch gefallen hat an Sünde und dass er gefallen hat, wenn andere auch noch sündigen. Das ist sozusagen der natürliche Sinn, der in uns allen drin steckt, dass wir Freude haben am Schlechten. An anderen Stellen nennt Paulus diesen Sinn nichtig oder verdorben. Immer wieder beschreibt er das, dass unser Sinn falsch ist. Und das Problem bei dem Ganzen ist jetzt folgendes: Mit deiner Bekehrung ist dieser alte Sinn nicht einfach weg. Das wäre ja schön, wenn der einfach so ausgeschaltet ist und auf einmal ist alles super. Nein, Paulus schreibt davor in Römer 7, dass dieser Sinn ganz, ganz tief in uns drin steckt. Und wenn wir uns Jesus zuwenden, ja, dann kommt sein Geist dazu und da kommt der Wunsch, ihm zu gefallen, dazu. Aber dieser alte Sinn, der steckt irgendwie noch fest in uns. Und unsere Aufgabe ist es, im Christsein, dass dieser Sinn mehr und mehr verwandelt wird in den neuen Sinn. Also ja, selbst als Christ ist da irgendwie noch dieser alte Sinn in dir drin. Und deswegen fällt es dir vielleicht auch so schwer, hingegeben zu leben. Was heißt das konkret? So ein bisschen runtergebrochen. Was ist das für ein falscher Sinn? Bisher war das sehr abstrakt. Ich will es mal in zwei ganz kurzen Punkten runterbrechen, wie ich das verstehe. Alter Sinn, neuer Sinn. Es passt nicht alles zusammen, aber für mich das meiste. Der Sinn der Welt, der alte Sinn, mit dem wir alle geboren werden, ist ein Ich für mich. Gottes Sinn ist ein Wir für ihn. Beginnen wir bei dem Ich für mich. Von Geburt an drehen wir uns alle um uns selbst. Ich glaube, da muss sich niemand etwas Neues erzählen. Ich drehe mich um mich, du drehst dich um dich. Alles, was ich bin und habe, beziehe ich irgendwie auf mich. Mein Leben gehört mir. Mein Körper gehört mir. Meine Zeit gehört mir. Mein Geld gehört mir. Meine Kraft gehört mir, meine Ideen gehören mir, meine Kreativität gehört mir, meine Fähigkeiten gehören mir, meine Aufgaben gehören mir. Meine Verantwortung trage ich für mich. Alles beginnt bei mir und endet bei mir. alles dreht sich ganz natürlich um mich und ich komme gar nicht auf die Idee, dass es anders sein könnte. Und selbst dann, wenn ich mal auf einen anderen schaue, um ihm zu helfen, selbst dann dreht es sich am Ende oft doch um mich, weil ich mich dann besser fühle. Es ist ein komplett um mich gedrehtes Leben. Und Gottes Sinn ist so viel schöner. So viel besser, und er will in uns einen neuen Sinn schaffen, der sich nicht um mich dreht, sondern um ihn. Durch Gott begreife ich, dass ich nicht derjenige bin, der hat, sondern der empfängt. Nicht ich habe Kraft, ich habe Leben, ich habe Geld, sondern alles, was ich habe, habe ich empfangen von Gott. Es gibt nichts, was auf das ich stolz sein könnte, das mir zusteht. Alles ist Gnade. Mein Geld, meine Kraft, meine Zeit, mein Leben, meine Beziehung, meine Verantwortung, mein Status. Alles ist empfangen. Alles. Von wem habe ich es empfangen? Von Gott. Und wozu habe ich es empfangen? Ganz sicherlich nicht, um mich selbst zu verwirklichen. Das wäre traurig. Das wäre eine Verschwendung, mich selbst zu verwirklichen. Gott will so viel Schöneres, so viel Größeres. Er gibt es mir, damit ich ein ihm wohlgefälliges Opfer sein kann, das dadurch wahre Herrlichkeit schafft. Ich empfange, um ihm zu dienen. Zweitens, denkt Gottes Sinn nicht von mir aus, sondern von uns. Wie gesagt, ich denke immer von mir aus, von mir als Individuum, als Einzelperson. Und ja, in gewisser Weise macht das ja auch Sinn, aber Gott will diesen Blick erweitern. Er arbeitet nicht mit Einzelpersonen, er arbeitet mit Gemeinschaft. Ist euch das aufgefallen in Vers 1? Paulus spricht hier von vielen Körpern, Mehrzahl, aber von nur einem Opfer. Einzahl. Viele Körper ergeben zusammen ein Opfer. Es geht nicht darum, dass du ein Opfer bringst, dass ich ein Opfer bringe, dass er ein Opfer bringt. Nein, wir gemeinsam bringen ein Opfer. Wir sind berufen zur Gemeinschaft, von einem Wir zu denken, nicht von einem Ich, mir, meiner, mich. Gott beruft uns nicht zu einem Individualismus, wo jeder seinen Glauben für sich lebt. Er beruft uns dazu, eine Gemeinschaft zu sein, die gemeinsam für ihn lebt. Die Bibel ist voll von Bildern, dass wir ein Leib sind. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Braut, ein Brief. Das sind so viele Bilder, alle sprechen davon, dass wir dieses Ich endlich mal weglassen dürfen und hinkommen dürfen zu einem Wir. Was brauchen wir? Wie können wir uns einsetzen? Was dient uns? Wie können wir unsere Ressourcen gebrauchen? Ganz viel wir. Ganz schön unterschiedlich, oder? Diese beiden Grundsätze im Denken. Ich für mich oder wir für ihn. Wovon ist dein Sinn geprägt? Mal ganz ehrlich. Wovon ist dein Sinn im Alltag geprägt? Ich muss zugeben, bei mir ist noch einiges von dem Ich für mich drin. Ich bin Gott dankbar, dass ich schon immer mehr von dem Wir für ihn sehe, aber auch ich will da noch weiter wachsen, immer weiter mir selbst sterben, mich ganz hingeben, mehr und mehr, einen mehr und mehr verwandelten Sinn haben. Und weißt du, ich glaube, als Christ führt da auch kein Weg dran vorbei. Genau dazu bist du berufen, zu einem verwandelten Sinn. Ohne den verwandelten Sinn lebst du an deinem Christsein vorbei, komplett vorbei. Deswegen bitte ich dich, prüf dich, wie steht es um deinen Sinn? Gott ruft uns auf, ein Opfer zu sein, ganz für ihn. Und das geschieht durch einen verwandelten Sinn. Wie funktioniert das praktisch? Also wie bekommen wir diesen erneuerten Sinn? Den Weg hat Paulus schon beschrieben. Angesichts der Erbarmungen Gottes. das dreht sich immer wieder darum, da beginnt alles und da endet alles, Gottes Erbarmungen. Schau auf diese Erbarmungen Gottes in deinem Leben. Nicht nur einmal im Monat beim Abendmahl, wenn wir Jesus danken für seinen Tod. Nein, das gehört täglich in dein Gebet. Täglich neu sich das vor Augen zu halten, was Jesus für dich tut und ist. Jeden Tag neu sich daran zu erinnern, ihn anzuschauen, sich daran zu freuen und zu danken. Und das verändert dich. Je mehr und je tiefer du Gottes Erbarmen vor Augen hast, desto mehr verwandelt das deinen Sinn. Weißt du, ich finde das total ermutigend, wie Paulus hier formuliert. Er sagt nicht, verwandel dich, ändere dich, mach das, tu das. Er sagt, werdet verwandelt. Das ist so eine aktiv-passiv-Kombi irgendwie. Da ist was Aktives drin, also ich habe eine Aufforderung, werde, aber das Verwandeln, das mache nicht ich, das macht jemand anders. Ich finde das total interessant. Irgendwo habe ich meinen Teil bei dem Ganzen. Es ist meine Aufgabe, mich dem auszusetzen, mich darauf zu fokussieren, immer neu Gott zu danken dafür, ihn zu sehen, ihn zu suchen. Aber dann macht Gott die Verwandlung. Dann schafft er die Veränderung. Dann bewirkt er in mir das Umdenken. Er ändert mich. Und dann bin ich übrigens auch fähig, im Alltag anders zu sein, anders zu leben. Das heißt ja weiter, dass oder so, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Also durch dieses veränderte Denken, indem ich mich mehr und mehr dem aussetze und Veränderung erlebe, ändert mein Denken sich. Ich sehe immer mehr wie Gott auf diese Welt und ich begreife immer mehr, was dran ist und was nicht dran ist. Und dann kann ich auch tun, was dran ist. Die Tat hängt von dem veränderten Sinn ab. Je mehr der Sinn verwandelt ist, desto mehr werde ich automatisch das Richtige tun. Und insbesondere werde ich mich in Gottes Reich einsetzen. Das sehen wir schon bei dem Wir für ihn und das sehen wir auch in den nächsten Versen. Lesen wir die letzten Verse für heute, Verse 3 bis 8. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt im Lehren, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus wird jetzt richtig praktisch. Er spricht jetzt über die Folgen dieser ersten beiden Punkte. Also angenommen, ich sage, ja Gott, du hast alles für mich gegeben, deine Barmherzigkeit, sie überwältigt mich, ich gebe mich hin als ein Opfer. Ich lasse meinen Sinn erneuern, verwandeln durch dich. Was macht das mit mir? Es führt mich in einen Dienst an meinen Geschwistern. Das ist die logische Folge, die logische Konsequenz, dass ich mich hingebe im Reich Gottes, in der Gemeinde. Wir alle sind sehr unterschiedlich. Der eine hat mehr Zeit, der andere mehr Kraft, der andere mehr Geld, der andere mehr Beziehungen oder mehr Ideen. Das ist gar kein Problem, das ist sogar ziemlich gut, weil dadurch ergänzen wir uns super. Paulus spricht hier von den verschiedenen Gnadengaben, verschiedenen Dinge, die Gott uns anvertraut, damit wir sie gemeinschaftlich mit einem verwandelten Sinn einbringen. Und je mehr wir das tun, je mehr wir uns als eins verstehen, uns demütig in diesen Leib hingeben, desto mehr ist für alles in der Gemeinde gesorgt. Gehen wir den Text einmal im Schnelldurchlauf durch und denk immer dran, das alles basiert auf diesem verwandelten Sinn. Da sind manche Leute, die haben die Gabe der Weissagung. Sie können also Gottes Weisheit weitergeben. Naja, ihr Sinn ist verwandelt durch Gott. Natürlich geben sie das gerne weiter an ihre Glaubensgeschwister. Jemand anders, der ist eher praktisch begabt. Und ja, mit diesem erneuerten Sinn, mit dieser Hingabe, die ihr habt, dient er diese ganz, ganz praktisch in der Gemeinde. Mit dem, was anfällt, packt er mit an, weil er es liebt, in der Gemeinde, in dem Wir zu leben. Da ist ein Dritter, der lehrt. Und ja, er ist verwandelt von Gott, er liebt die Gemeinde, er liebt den Herrn. Natürlich lehrt er gerne, und zwar in der Gemeinde, da wo er Menschen begegnet. Aber klar, auch darüber hinaus, in der Welt evangelisiert er das, was ihm gerade vor die Füße kommt. Dann gibt es jemanden, der ist, ich würde sagen, zwischenmenschlich ziemlich gut. Der kann ermahnen, der kann ermutigen, der kann trösten, der findet irgendwie den richtigen Ton. Und ja, er liebt seine Geschwister, er liebt die Gemeinde. Klar bringt er das ein. Er schaut, wer braucht Ermutigung, wer braucht Trost und gibt das den Geschwistern. Wieder ein anderer, der hat vielleicht viel Besitz, der hat viel Geld. Und ja, er gibt dieses Geld und zwar gerne. Und zwar in einem Fall. Das heißt nicht mit irgendwelchen Hintergedanken, um irgendetwas damit für sich zu bewirken. Nein, er denkt ja gar nicht von sich aus, er denkt ja von uns aus. Natürlich gibt er sein Geld hin. Sein Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, dass er im Reich Gottes investiert. Und zwar nicht aus dem Überfluss, sondern mit allem, was er ist und hat. Wieder ein anderer, der trägt irgendwo besondere Verantwortung. Sei es irgendwo auf seiner Arbeit, in der Politik, sei es in der Gemeinde. Und diese Verantwortung, naja, er liebt ja seine Gemeinde, seine Geschwister. Klar bringt er die auch irgendwie dafür ein. Er ist so in seinem Sinn verwandelt und erneuert, dass er das alles natürlich auch dafür zum Guten gebraucht. Ja, und einer, der hat vielleicht ein besonders empathisches Herz, dessen Herz ist total hilfsbereit. Und klar, er sieht die Menschen um ihn herum und hilft mit Freude. Alles beginnt bei diesem Ganzopfer, alles beginnt bei diesem verwandelten Sinn. Und wenn das gegeben ist, dann wirkt sich das auf alle Lebensbereiche aus. Mit allem, was wir sind und haben, was auch immer du hast, wie Gott dich begabt hat, was er dir gegeben hat an Dingen, an Beziehungen, was auch immer, das alles darf jetzt hineinfließen in Gottes Reich. Gott fordert uns nicht auf, krampfhaft irgendetwas zu tun, an keiner Stelle. Er will unseren Sinn erneuern und dann geben wir gern. Ich komme zum Schluss der Predigt. Zinzendorf, der sieht damals dieses Bild und er ist überwältigt und sein Leben ist von da an nicht mehr das gleiche. Wer seine Biografie liest, der ist fasziniert von dieser radikalen Wende. Für Zinzendorf ist seine politische Stellung auf einmal zweitrangig. Ist ihm eigentlich egal. Das Geld, er hat viel Geld, ist für ihn nur noch ein Mittel zum Zweck fürs Reich Gottes. Seine Beziehung nutzt er für das Reich Gottes. Er gründet Gemeinde, er gründet verschiedene Missionsgesellschaften. Er hat ein unfassbar hingegebenes Leben und er ist daran glücklich. Und sein Licht, das strahlt immer noch bis in unsere heutige Zeit. Wie steht es um uns, wenn Jesus uns diese Frage stellen würde? Ich will uns ermutigen, ich will uns Mut machen. Schau auf die Barmherzigkeit Gottes, auf das, was er für dich tat, was er für dich tut. Und dann antworte mit einem radikalen Opfer, mit einem Ganzopfer, kein Teilopfer, kein Überfluss-Christsein, das ist überflüssig. Antworte mit einem Ganzopfer, mit einem verwandelten Sinn, lass dich verwandeln hin zu einem Wir für ihn. Und lebt das in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, je mehr wir das tun, desto mehr Freude werden wir alle haben. Ich habe dies für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Amen.